Ja.
Fassen wir mal zusammen.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur, Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Hallo und herzlich willkommen. Hier sind die Retro Boys mit Ewig gestern. Ich bin Tobi.
Ich bin Markus.
Und Philippe ist auch am Apparat.
Heute sprechen wir ausnahmsweise mal nicht über ein Spiel oder mehrere Spiele, sondern beschäftigen uns mit einem Veranstaltungsformat, dem Pixelpokal, der hier in Hannover stattfindet und den ihr besucht habt im letzten Jahr, im Dezember. Da fand er nämlich zuletzt statt und ich konnte nicht dabei sein. Das war so kurz vor Weihnachten, da ist immer viel los, da hatte ich keine Zeit. Aber ja, ihr wart da und habt freundlicherweise mit der Regine gesprochen, die Initiatorin dieser Veranstaltung.
Richtig, mit der haben wir gesprochen. Das war Retro Boys on the Road quasi. Wir waren mit dem Retromobil unterwegs und haben keine Kosten, Mühen oder ewig lange Fahrten gescheut, um den Pixelpokal mal kennenzulernen. Und da haben wir auch die Regine getroffen. Und konnten ihr tatsächlich ein paar Fragen stellen. Und du, Tobi, du hast ja auch viel recherchiert über den Pixelpokal. Und das, was sie uns so erzählt hat, das haben wir dir natürlich auch zur Verfügung gestellt. Und du hast das so schön für uns zusammengefasst. Erzähl doch mal ein bisschen. Und solltest du irgendwelchen Blödsinn erzählen, dann grätschen wir natürlich knallhart rein.
Dann sind wir gerne hilfreich bei der Richtigstellung.
So könnte man es auch sagen.
Dann bin ich beruhigt. Genau, damit mein Redeanteil in dieser Folge nicht komplett bei Null liegt, kann ich mich ja zumindest irgendwie mit diesen allgemeinen Infos zu der Veranstaltung an euch richten. Und zwar, der Pixelpokal ist eine Veranstaltung, die hier in Hannover stattfindet. Nicht in Berlin, auch nicht in Hamburg, Gott sei Dank, sondern in Hannover. Das ist sehr gut für Hannover.
Übrigens. Definitiv, sehr gut für Hannover sogar.
Denn sonst gibt's hier sehr wenig solcher gearteter Veranstaltungen. Eigentlich keine, könnte man sagen.
Es verhilft der Szene schon aus der Nische, das stimmt.
Für uns Retro-Spieler gibt's tatsächlich nicht viel in Hannover, also um nicht zu sagen gar nichts.
Oder Videospieler.
Also umso cooler, dass das hier stattfindet und zwar auch schon zum 16. Mal. Also das Ganze findet viermal im Jahr statt, einmal im Quartal und genau, initiiert von der Regine, die selber sich als Gamerin bezeichnet und auch als Sammlerin von Konsolen und solchen Dingen und die dieses Format aus ihrer Leidenschaft, Liebe, Passion zu Videospielen ins Leben gerufen hat, mit der Idee im Prinzip zum einen Menschen zusammenzubringen, die möglicherweise gleiche Interessen haben oder die auch gemeinsam zocken möchten und aber auch aus der Idee heraus, dass sie der Meinung ist, dass Konsolen nicht nur rumstehen sollten, sondern sie auch bespielt werden sollten im besten Fall.
Genau, die Kultur soll lebendig erhalten werden, also nicht wie im Museum als Ausstellungsstück, sondern es soll auch gelebt werden.
Und ich glaube, so hat das Ganze einst auch angefangen. Also die haben, wie gesagt, zu Hause als Sammler einiges an Konsolen rumstehen und hatten Besuch und diese Konsolen waren da wohl immer sehr beliebt, sodass sich da irgendwie so schon so eine kleine Privatzockerparty daraus entwickelt hat und die Leute kamen dann irgendwann schon gar nicht mehr wegen irgendwelcher Anlässe, Geburtstagen oder sowas, sondern eigentlich nur noch zum Zocken. So. Und aus dem Grunde haben sie dann irgendwann gesagt, komm, wir organisieren irgendwie ein Event, wenn das hier irgendwie so auf großen Anklang stößt und dann gucken wir mal, was passiert. Und ja, schwupps hatten sie dann auch ihre ersten 60 Gäste in der zunächst noch etwas kleineren Location, in der sie da unterwegs waren, dem Chez Heinz.
Dem legendären Chez Heinz.
Legendären Chez Heinz, richtig. Die Hannoveraner unter uns kennen es natürlich. Und mittlerweile hat sich das Format etabliert, ist größer geworden.
Im Chez Heinz hatte sich das ja verselbstständigt quasi. Da kamen plötzlich Leute, zu denen sie gar keinen direkten Bezug hatten. Also das hat nochmal dazu verholfen, dass das Format sich so weiterentwickelt hat. Das war quasi Mund-zu-Mund-Propaganda.
Und das zu einem Format, das mittlerweile so an die 400, 500 Besucher zählt, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich glaube, so wurde das benannt, ne?
Weswegen auch die Location mittlerweile eine andere ist. Jetzt inzwischen der Pavillon, das ist ein mittelgroßes Kulturzentrum bei uns hier in Hannover, also mitten in der City. Und genau, dort werden eben an diesen Veranstaltungen zum einen Konsolen ausgestellt, die man sich angucken, die man anfassen darf, die man aber auch bespielen kann.
Und das ist wirklich besonders, also dass man die bespielen darf, das ist total toll. Ich war jetzt nun schon mal in Läden in Amerika oder auch in Holland oder im Videospielemuseum, wo diverse Konsolen halt ausgestellt sind, wo du dir die Hinterglas angucken kannst. Aber da kannst du dich dran setzen und damit spielen. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben ein Neo Geo bespielt.
Und da stehen auch exotische Dinge rum, ne?
Da stehen, Neo Geo ist ja schon relativ exotisch, aber auch sogar sowas wie ein Atari.
Auch.
Jaguar? Was war Jaguar nochmal?
Jaguar NEC. War ein Handheld, konnte man aber auch anspielen.
Das ist ein Lynx.
Ach, stimmt.
Atari Lynx.
Ja,
richtig. Jaguar ist diese 64-Bit-Konsole.
Ja.
Das ist diese total obskure Konsole mit einem Controller, der unten unter den normalen Controllern, also D-Pad und zwei Tasten nochmal, sieht aus wie eine Fernbedienung, so ganz viele kleine Gummitasten quasi.
16 hat. Oder 20 Tasten.
Total, ja. Total abgefahren. Also sowas konnte man, also man konnte da wirklich viel bespielen.
Konsolen, die circa 12-mal verkauft wurden oder so.
Ja, so ungefähr.
Genau, also das ist schon mal cool. Und zum anderen ist die Idee so eine Art ja Videospielturnier. Also an diesen Konsolen oder an einigen Konsolen dort kann natürlich gezockt werden. Und das eben auch in Form eines Videospielturniers. Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände sind eben Stationen aufgebaut, an denen Schiedsrichter stehen. Und man kann dann mit so einer Scorecard, die man sich da holen kann, eben von Station zu Station ziehen, um dort irgendwie seinen Highscore zu hinterlassen. Und am Ende gibt es dann eben auch Preise und traditionell werden die von namhaften Spielestudios gesponsert. Und ja, ist auf jeden Fall erstmal eine coole und ungewöhnliche Idee. Und es gibt natürlich auch noch ein Rahmenprogramm, da gibt es Drinks und alles mögliche. Ein Cosplay-Wettbewerb gab es da, glaube ich,
noch. Ja, der Cosplay-Wettbewerb war schon ganz cool. Also da waren ein paar echt coole Kostüme bei, muss ich sagen. Es hat schon Spaß gemacht, ja, dazu zu gucken.
Also insgesamt ein sehr abwechslungsreiches Format, glaube ich, wo man noch nicht mal der Obernerd sein muss, um dort irgendwie Spaß zu haben. Also ich glaube, da ist für jeden tatsächlich was dabei. So.
Würde ich tatsächlich auch so sehen, ja.
Es ist schon ein bisschen Spiegelkabinett und Wundertüte und LSD-Trip in einem, wenn man mit Videospielen an sich nicht so viel am Hut hat. Aber ich glaube, es ist trotzdem niederschwellig und zugänglich, und das ist ja auch die Idee gewesen, dass Leuten die Berührungsängste mit Videospielen genommen werden.
Ich glaube, dass Leute, die gar keine Affinität oder gar keine Berührungen mit Videospielen haben, schon, ja, ich glaube, das ist nichts für die, aber so wie Tobi es gesagt hat, so, man muss kein Vollnerd sein, um auf den Pixelpokal zu gehen und da Spaß zu haben.
Nee,
ich glaube, ab jemandem, der als Kind vielleicht mal ein NES oder ein N64 hatte und einfach mal sehen will, was es noch so gibt und vielleicht einfach mal so einen Moment wieder in seiner Kindheit sein will. Ich glaube, für so jemanden ist das schon, auch für so jemanden ist das eine Veranstaltung, wo man mal hingehen kann.
Mhm. Ja. Ist auch keine Veranstaltung, die sich an Kinder oder Jugendliche richtet, die ist ab 18 Jahren.
Die ist ab 18 Jahren, ja. Also, dass der Pixelpokal ab 18 ist, das hat jetzt auch nicht zwingend was damit zu tun, dass da Schmuddelkram oder so ausgestellt wird. Aber das ist halt eine öffentliche Veranstaltung und die haben da Spiele, die ab 18 sind und die schenken halt auch alkoholische Getränke aus. Also
jetzt, Bierchen.
So. Genau. Es gibt tatsächlich halt Bier und das beides in Kombination ist wohl, ja, es ist halt Jugendschutz und da legen die halt Wert drauf und darum ist das ab 18. Also das ist jetzt nichts Schlimmes, da kann man als Familienvater hingehen und braucht keine Angst zu haben, dass irgendwie die Frau denkt, man geht in Puff oder so. nein, ich glaube, die sichern sich einfach nur ab,
genau.
dass da keiner irgendwie auf die Idee kommt. Wir haben zwar noch keine amerikanischen Verhältnisse, aber muss ja auch nicht sein, dass da irgendwie Kinder ein Spiel ab 18 sehen, irgendwie ein Mortal Kombat oder so, wenn da turniermäßig was Mortal Kombat-mäßig gespielt wird oder so. Das tut ja auch nicht Not.
Das ist einfach nur cleaner, straighter Jugendschutz, professionell gehandhabt.
Genau, und genau so einen professionellen Eindruck macht die Regina auch, also von dem, was ich zumindest so von euch mit mitbekommen habe, ist sie ja jemand, der da wirklich mit sehr, sehr viel Leidenschaft und Herzblut bei der Sache ist. Und sie sagt ja selber, dass es ihr auch, oder dass hier eigentlich der unmittelbare Spaß im Vordergrund stehen soll. Also es ist nicht zu verwechseln mit Massenveranstaltungen, die man jetzt so vielleicht mit so einem E-Sports-Klischee irgendwie in Verbindung bringen würde, wo ja anonym über irgendwelche Netzwerke gezockt werden würde, sondern es geht denen dort, glaube ich, vielmehr darum, live vor Ort, also miteinander zu spielen, also das klassische Couch-Koop zu zelebrieren und ja einfach beim Zocken Spaß zu haben. Und ja, das macht es, glaube ich, auch besonders und vor allem besonders sympathisch. Übrigens, weil ich eben von diesen Videospielturnieren, die dort stattfinden, gesprochen habe. Videospielturniere existieren bereits seit 1972. Schon gewusst?
Trivia für zwischendurch, super.
Und zwar, genau, die Stanford-Universität in den USA hat damals dazu aufgerufen, an so einem Turnier teilzunehmen, um das Spiel Space War zu spielen. Kennt es jemand?
Nee. Ach, das war diese Veranstaltung, bei der Tag der offenen Tür war, oder?
Ich glaube schon, ja.
Und da ging es einfach nur darum, dass man die Berührungsängste vor irgendwelchen Atomeinrichtungen verlieren sollte. Und dann hat jemand in so einer Einrichtung ein Videospiel programmiert. Also, ja, Videospiel sozusagen.
Genau, also wie gesagt, das erste Turnier fand 1972 statt. Das Spiel selber ist schon nochmal 10 Jahre älter, also von 1962. Und sie haben das dann halt Intergalactic Space War Olympics genannt. Und da gab es auch was zu gewinnen, nämlich ein Rolling Stones Jahresabo. Und es gab Freibier.
Das Spiel wurde auf einem Kathodenbildschirm
genau.
Es war noch ein analoges Videospiel.
Ja, genau, richtig. Kennt ihr das?
Habt
ihr das mal gesehen? Okay. Also da können halt zwei Kontrahenten gegeneinander antreten in einem Raumschiff. So, die können sich so gegenseitig umkreisen und müssen sich im Prinzip dann eben ausschalten gegenseitig und werden aber von einem sich in der Mitte befindlichen Stern, der so Gravitation ausstrahlt, angezogen beziehungsweise verdrängt, und mit dem müssen sie dann irgendwie auch noch klarkommen.
Ist das so ein bisschen Asteroids-mäßig?
Ja. Ja, stimmt, so könnte man, ja, also ein bisschen.
Ja, so von oben quasi, und Asteroids mit zwei Personen und nicht mit ganz vielen Asteroiden, sondern mit einem schwarzen Loch in der Mitte oder so.
Ja, so ähnlich.
Asteroids gab es auch im Versus-Modus auf dem Atari.
Ist das so?
Und weil du es gerade gesagt hast, das Spiel wurde auf einem PDP-1 Minicomputer entwickelt am MIT. Und also PDP-1 Minicomputer klingt nach einer kleinen Kiste. Das sind in Wahrheit diese riesigen Schränke, die so Kühlschrankgröße haben. Wer den Film 23 gesehen hat, da wird von der Mini-PDP 11 oder sowas gesprochen. Das Teil, was sie nicht benutzen können, was dann da im Regen vergammelt, weil es Starkstrom braucht oder so.
Ja, stimmt. Hast du recht. Übrigens, der Film spielt auch in Hannover.
Stimmt. Noch ein weiterer Grund, warum Hannover Kulturhauptstadt werden sollte. Aber darauf kommen wir gleich nochmal. Das nur am Rande. Also es gibt diese Videospielturniere nicht erst seit gestern. Genau, die Veranstaltung, ich hatte es gerade gesagt, ist also im Laufe der Jahre wirklich stark angewachsen. Also von 60 bis auf 400-500 Besucher ist natürlich echt schon ein krasser Wachstum so.
Und es kommt auch nicht so aus dem Antrieb der Veranstalter heraus, sondern es scheint irgendwie aus der Szene herauszukommen. Also da kommen immer mehr Besucher und die Veranstalter versuchen hinterherzukommen. Und dadurch, dass das so eine Herzensangelegenheit ist, also so eine Devotion und eine Berufung und nicht betriebswirtschaftliche Kalkulation, merkt man dem Ganzen auch manchmal so ein bisschen, also mit größtem Respekt gesprochen, Wachstumsschmerzen an, wenn einfach die Leute am Rudern sind und am Arbeiten und am Organisieren und Koordinieren, und man findet einfach gar nicht genug Mitarbeiter oder Personal, das da irgendwie richtig aushelfen kann. Dann wundert man sich darüber, dass die Beleuchtung manchmal nicht so optimal wirkt, wie sie hätte ausfallen können. Und da sieht man schon, da ist einfach so viel Interesse aus der Szene heraus da und auch von den Veranstaltern her, aber nicht aus Kommerzgründen, sondern einfach, weil Bock da ist.
Ihr habt ja auch gesagt, also die ja, die Helferleute oder die Mitarbeiter in Anführungszeichen, die rekrutieren sich ja auch fast ausschließlich aus Freiwilligen oder nur aus Freiwilligen.
Und zwar auf dem Pokal werden die zu Großteilen rekrutiert.
So wie ihr.
So wie wir. und an alle unsere Hörer, wenn ihr aus Hannover kommt und da Bock drauf habt.
Oder auch nicht aus Hannover kommt.
Oder auch nicht aus Hannover kommt, aber einfach mal zum Pixelpokal kommen wollt und da helfen wollt, dann meldet euch doch mal bei denen.
Oder wenn ihr zufällig Sponsoren seid oder mögliche Sponsoren kennt, dann könnt ihr euch da natürlich auch gerne melden, denn
es ist für eine gute Sache.
Und der Pavillon soll ja auch nicht die letzte Location gewesen sein, denn es soll natürlich weitergehen und noch viel, viel größer werden. Und
HCC.
Große Locations kosten viel Geld und genau, also wenn ihr Sponsoren seid oder welche kennt, meldet euch dort.
Oder wenn ihr einfach nur helfen wollt.
Auch dann.
support@pixelpokal.de.
Ja, also wirklich eine tolle Institution für Hannover, gerade so im Hinblick darauf, dass Hannover ja gerne Kulturhauptstadt werden möchte und das ja irgendwie ein schöner Beitrag dazu ist, um irgendwie dieses Stück Kulturgut zu pushen und das zu fördern. Und wer weiß, wenn es so weitergeht, wird es tatsächlich mal in noch größeren Locations stattfinden, noch viel mehr Gästen, vielleicht auch bekannten Gästen, vielleicht zum Beispiel Chris Hülsbeck oder so, zum Beispiel nur.
Zum Beispiel.
Naja.
Grüße gehen übrigens raus. Chris, wenn du das hörst, wir grüßen dich.
Hannover ist eine schöne Stadt. Hier gibt es einiges zu sehen.
Ja, der nächste wäre dann Yuzo Koshiro, würde ich sagen.
Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Also wenn du das hörst, Yuzo.
Grüße gehen raus.
Komm ruhig vorbei. Nicht nur die Hannover Gärten sind sehenswert.
Auch der Pixelpokal.
Genau, ja, ihr beide, also ihr wart selbst live vor Ort, wie war denn euer Eindruck so, was habt ihr so mitgenommen?
So ganz aus erster Hand war das schon ganz schöner Eindruck, der da auf einen einprasselte. Ich fand das krass, wie viel da tatsächlich los war, wie viel Equipment da aufgestellt worden ist, dass da aus allen Epochen sozusagen etwas zu finden war. Also irgendwelche mechanischen Automaten, auf denen man mit Pneumatikstempeln Basketball spielen konnte.
Das war abgefahren, das war wirklich ein cooler Automat. Und ich habe einhändig übrigens gewonnen, einhändig gegen zwei Spieler mit vier Händen.
Gegen vier Hände.
Ja.
Und ganz kurz, das sind alles Ausstellungsstücke von privaten Leuten,
oder? Ja, von privaten Leuten und von eingetragenen Vereinen.
Also die sie dann da eben als Leihgabe irgendwie für den Tag hinstellen.
Genau.
Cool, ja, super. Was waren so das Skurrilste, was da so rumstand? Oder das Beeindruckendste? Oder?
Für mich würde ich sagen, war das, was Philippe gerade schon angesprochen hat, dieser Basketball, dieser mechanische Basketballautomat, der war total verrückt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Des Weiteren, ja, ich bin seit meiner Jugend irgendwie, seitdem ich das erste Mal von einem Neo Geo, seitdem ich da erstes Mal irgendwie Grafik von gesehen habe und man kannte einen Amiga und man kannte einen Mega Drive und einen Super Nintendo und hat gedacht, ja, okay, das ist halt das, was zu Hause geht. Und dann sieht man halt irgendwie Grafiken in Zeitschriften von einem Neo Geo und erfährt, was es da alles gibt. Und das war für mich immer das, was ich gern haben wollte, aber die waren halt unerschwinglich. Also es war unmöglich, so ein Ding irgendwie zu finanzieren für einen Schüler. Und meine Eltern, die hätten mir einen Vogel gezeigt, mir irgendwie eine, ich weiß gar nicht was mehr, was die gekostet haben, 600 Mark oder so, als so eine Konsole. Nee, ich glaube noch mehr, 1000. Und ein Spiel hat 300 bis 500 Mark gekostet, glaube ich. Ein Spiel. Also vor dem Gerät mal wirklich zu sitzen, ein echtes Neo Geo zu bespielen, das war für mich schon ein Highlight. Und was ich sehr cool fand, ich habe das erste Mal seit Jugend-Kindertagen vor einem Dreamcast gesessen und das Rumble war richtig geil. Okay. Das hat ein richtig gutes Rumble gehabt, da war ich doch sehr überrascht.
Gehörte mit zu den ersten, die das hatten. Mal abgesehen von PlayStation 1, die das nachgereicht hat und N64 mit dem Rumble Pack, den man extra reinstecken konnte, war das so mit einer der ersten Konsolen, die das machte. Ich glaube, der Saturn hatte nie Rumble, ne?
Das glaube ich auch nicht. Der Saturn hatte ja so ein Mega Drive-artiges Pad. Ich glaube nicht, dass da Rumble drin war.
Wie viele Konsolen standen da so rum?
25, 30 etwa?
Oh, könnte hinkommen.
Und dann von jeder Konsole ein Exemplar. Also das waren nicht irgendwie 6 Super Nintendo und 6 Mega Drive, sondern da hatte man die völlige Variation.
Und wie waren die so eingesponnen in dieses Videospielturnier? Also auf welchen Konsolen wurde da im Rahmen dieses Turniers gespielt?
Ich glaube auf allen, oder? Mhm, auf allen. Man hatte da so eine Art Pass. Also wir durften das tatsächlich nicht machen, weil wir ja als Podcast da waren und netterweise auch tatsächlich so quasi mit so einer Presseakkreditierung reingekommen sind. Und darum durften wir nicht an diesem Turnier teilnehmen, aber das hat uns die Regine dann auch erzählt, dass es dann so eine Art Pass gibt und dann geht man an jedes dieser Geräte und dann spielt man und dann kriegt man einen Highscore und dann lässt man von einem der Schiris, die da sind, lässt man halt den Highscore eintragen und am Ende gewinnt der Geilste halt.
Also schon so eine Art Promi-Bonus, den ihr da genossen habt.
Ah, tierisch.
Podcast-Prominenz.
Ja, also die Ladies hingen dann auch natürlich an uns dran, vor allen Dingen an Philippe, dem heißen Südländer.
Als ich dann endlich mal meinen Hoodie, meine Sonnenbrille und meinen Fake-Schnurrbart gesetzt habe, da konnte ich sie kaum von mir vom Leib halten.
Ja. Ja, dann haben sie dich ja auch erst erkannt.
Ja, cool.
Ein Dance Dance Revolution Automat stand da, so richtig mit zwei Haltestangen und leuchtenden Bodenfliesen und all dem Kram, so keine Ahnung, 5, 6, 7 Kubikmeter Wuchtbrocken war das eben.
Ja, stimmt, das war auch cool. Und da war auch so ein, was ich auch ziemlich witzig fand, da war ein Typ, der hat in so, kennt ihr diese Bilder aus den 80ern, frühen 90ern, wo also meine Ma hatte auch so ein paar, die so gestickt waren.
Crochet oder so?
Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen.
Das sah so gestrickt aus.
Ja, genau. Das war so ein Netz mit Farben und dann war in dieser Packung lag halt dieser Faden bei, dieser Webfaden und dann hat man da mit einer Nadel das halt in Anführungsstrichen gemalt, nachgestickt. Und dann hatte man danach ein gesticktes Bild und der hat halt Teile dieses Bildes entfernt und hat dann in so eine gestickte, total kitschige Landschaft hat er dann ein Space Invader Raumschiff reingestickt. Oder was waren dann noch? Ein Rambo, glaube ich, habe ich da gesehen. Oder also so Videogame-Charaktere hat er da irgendwie reingestickt. Das sah halt schon relativ abgefahren aus. Und dann gab es noch einen Stand, das fand ich auch ziemlich cool. Die haben, das machen die auch online. Ich weiß leider nicht, wie die heißen. Die bauen Backlit Monitore in Gameboys oder Game Gears ein.
Ah, okay.
Also die modden die dahingehend in sehr hoher Qualität, dass die danach halt mit Hintergrundbeleuchtung und ein vernünftiges, scharfes, modernes Display da drin haben und nicht, ja, die alten Gameboy-Displays
das,
sind halt.
Das konnte man da machen lassen?
Nee, oder? Nee, die haben halt da ausgestellt.
Ah, okay.
Kostet schon so einiges, so ein Umbau und damit man einen Eindruck davon bekommt, was das überhaupt für einen Unterschied macht, von verwaschen grün-schwarz knackscharf grauschwarz zum Beispiel.
Mit Hintergrundbeleuchtung?
Mit Hintergrundbeleuchtung.
Aber cool, was das so für einen Umfang hat, ne? Also, dass es wirklich nicht nur irgendwie nur in Anführungszeichen zocken ist oder so, sondern dass es da auch irgendwie Raum gibt, dann eben für solche Dinge oder für Retro-Stuff, irgendwie sei es künstlerischer Natur, wie der Typ mit den Bildern, den du gerade erwähnt hast, oder so Tech-Zeugs, irgendwie nettes Gesamtpaket so.
Ja, definitiv. Also, das war wirklich, wirklich spannend. Es ist jetzt auch nicht, also, ich weiß nicht, wie groß das jetzt rüberkommt, wenn wir so darüber erzählen. Das war jetzt auch nicht gigantisch groß, diese Veranstaltung. Aber schon so, da konnte man sich schon ein paar Stündchen aufhalten.
Der große Saal war komplett belegt und da mussten sie die komplette Bestuhlung an die Wand fahren. Und ich glaube, zwei große Seminarräume wurden zusammengefasst und eine Wand wurde rausgezogen, also die haben da eine bewegliche Wand und das komplette Foyer war belegt. Also
großer Saal meint so ungefähr Größe von einem mittelgroßen Kinosaal, kann man das ungefähr so sagen?
Ja, mittelgroßer Kinosaal, würde ich auch sagen.
Mittelgroß bis groß.
Also
passen schon ein paar Leute hinein.
Es ist nicht gigantisch, aber es sind ja auch nur in Anführungsstrichen 500 Leute, aber 500 Leute für was eigentlich mal so aus einer Laune heraus entstanden ist, ist schon beeindruckend. Also es war toll, das alles zu sehen und ich habe das auch nur gesagt, ich will das gar nicht kleinreden, ich habe das nur gesagt, sollte jemand dahin gehen aufgrund unserer Erzählung und dann sagen, oh, das klang aber viel größer. Da möchte ich jetzt auch nicht. Ich möchte nicht, dass da irgendwer enttäuscht ist.
Da hat man echt endlich mal viel lebendige Szene mitbekommen. Also
ja, das war wirklich toll.
Man musste nicht irgendwie nach Hamburg fahren, um zur Retrobörse zu fahren und dort eben die 20 Nasen zu sehen, die man mittlerweile so kennt, sondern es war hier vor Ort und dann auch richtig viele Leute und das war viel kontaktsuchender.
Aber man muss auch dazu sagen, und da breche ich jetzt wieder eine Lanze für den Pixelpokal, in Hamburg gibt es sowas, glaube ich, auch nicht. Und die Retrobörse findet auch dieses Jahr nur einmal im komplett Norddeutschland statt, ist Hamburg, ist aber auch erst im September.
Die waren aber schon mal hier, ne?
Ja. Die waren schon mal hier, ja. Die wollten das eigentlich auch wieder machen, aber machen sie leider doch nicht, warum auch immer.
Schade. Warum?
Oder tut euch zusammen.
Schreibt in die Kommentare, warum?
Also schreibt nicht warum in die Kommentare, schreibt wieso. Also
erklärt uns bitte, warum es
nicht mehr
in Hannover stattfindet.
Danke viel.
Vielleicht nur für den Kick, für den Augenblick?
Oder für ein Stück von dem kleinen falschen Glück? Falschen Glück, falsches Glück war es, ne?
Wer den Song errät, kriegt von mir ein Bier auf dem Pixelpokal ausgegeben.
Das ist ein Wort.
So. Schreibt die Antwort unter Hashtag Kreuz, Kreis, Kreuz.
Okay.
Jetzt wird's albern.
Ja, ihr habt da auch ein paar Leute kennengelernt, habt ihr erzählt.
Genau, lebendige Szene. Also
lebendige Szene, absolut. Wir haben da ein paar Leute kennengelernt und einen, den wir da kennengelernt haben, das war ein echtes Original.
Der Frank. Frank aus dem Münsterland.
Ja, von den Retro-Nerds.
Das war da, also der kam von wo? Das ist quasi an der Grenze zu den Niederlanden.
Ja, genau.
Hat also richtig Weg auf sich genommen. Mit wie vielen Sprintern voller Automaten?
Ich weiß nicht. Also dieser besagte Basketballautomat, der gehörte denen, ne? Der gehörte zu den Retro-Nerds. Und die haben eigentlich eine Arcade, eine der größten in Deutschland.
Also die haben Videospielautomaten, diese mechanischen Automaten, auch sowas wie Shootout, dieser Duell-Mechanik-Automat, die haben Flipper bei sich in der Halle und noch so einiges mehr.
Aber, Philippe, du hast da doch einen ganz tollen Beitrag zusammengeschnitten, den können wir uns doch jetzt mal anhören.
Als ich mir den Namen Retro-Nerds ausgedacht habe, also ich habe das initiiert, den Verein. Ich hatte die Idee dazu, habe mir dann ein paar Mitstreiter gesucht und mittlerweile sind wir 50. Wir haben einen kompletten Vorstand, wir sind ein eingetragener Verein, wir haben die Gemeinnützigkeit durch. Unsere Arcade ist schon eine der größeren in Deutschland, kann man so sagen. Im Arcade-Bereich, Flipper-Bereich hängen wir gnadenlos hinterher. Wir werden 17, 18, 19 Flipper stellen können, mehr nicht. Der Bereich für alte Computer und alte Konsolen, ja, der ist auch, ich sag mal, ein bisschen begrenzter als der Arcade-Bereich. Bei uns ist, glaube ich, das, was heraussticht in unserem Verein, ist die Arcade.
Frank ist ein ziemliches Original. Er ist etwa 50 Jahre alt, hat eher eine Rockabilly-Frisur, die also nicht ganz so geeky aussieht, und ein Rockband-T-Shirt an. Ebenso sind auch die Automaten, die bei ihm restauriert werden, Originale. Wir baten ihn darum, ein bisschen zu erzählen, welche Bedingungen diese Automaten erfüllen müssen, um in die Sammlung aufgenommen zu werden.
Wir haben eigentlich sind Einschränkungen bis auf zwei, drei Ausnahmen, keine Universalgehäuse, sondern wir haben die sogenannten Dedicated. Bei uns muss jedes Gerät mindestens 20, am besten 25 Jahre alt sein. 20 ist so die Grenze. Es wäre eigentlich bei Arcade und bei Flipper noch relativ egal.
Frank erzählte auch von den Ausmaßen, die dieses Unternehmen Verein angenommen hatte.
Ich hätte nie gedacht, dass wir 50 Mitglieder kriegen. So schnell, innerhalb von einem Jahr. Und wir sind nicht am Ende. Im Verein sind Sammler halt, die das machen. Und wenn wir alle zusammenrechnen, was diese Sammler zusammenkriegen, würde ich sagen 120 bis 130, 140 Kisten. Den Laden haben wir nicht, aber wir haben eine Arcade. Und da sind, ich sag mal, so 90, 80 aufgebaut, schon einer der größten in Deutschland.
Angesichts eines solchen Wachstums haben wir gefragt, wie die zukünftigen Pläne für die Retro-Nerds Münsterland aussehen. Dabei kamen wir schnell auf ein Thema, was sich als recht deutsch herauszustellen schien, nämlich die Bürokratie.
Der Plan ist, dass wir halt eben Tage noch eine Tür veranstalten. Da gibt es im Moment noch ein bisschen unterschiedliche Meinungen zwischen uns und dem Kreis, nicht der Stadt. Ich betone, die Stadt ist sehr für uns. Aber der Kreis hat ein paar ganz komische Ideen. In NRW hat man die Idee, dass jedes Vereinsheim zum Beispiel ebenerdig sein muss. Also nicht ebenerdig, aber zumindest barrierefrei. Bedingt möglich. aber mit einem finanziellen Aufwand, das ist nicht ganz so leicht. Ich war bei den Gesprächen mit dem Kreis erst dabei und dann hieß es, pass auf, wir brauchen einen Fragebogen, wir müssen ausfüllen. Ja, und da haben wir dann drauf geguckt, unser Vorsitzender hat da drauf geguckt, der Erste, und der ist schon ein Beamter im Innendienst. Also der ist schon, der sagte, Frank sagt da, das Formular, da musst du schon am besten Architekt oder Bauingenieur für sein. Also haben wir uns einen Architekten genommen, damit er das Formular da vernünftig ausfüllt. Ich verstehe, dass wir Notausgänge haben müssen. Ich verstehe, dass die Notausgänge beleuchtet sein müssen. Ich verstehe, dass an bestimmten Stellen Feuerlöscher sein müssen. Ich
verstehe auch, das war so der Beitrag, den man noch zusammenbekommen hat. Wir waren ja quasi on the road mit dem bisschen Equipment, was wir so besitzen, um das aufzunehmen. Und life is life. Und wenn live kann passieren, dann lässt sich da echt nicht viel retten. Also das Gespräch ging noch weiter. Wir haben noch sehr viel gelernt und sehr viel erfahren. Und wir haben uns auch noch vernünftig verabschiedet. Aber wenn das Diktiergerät mitgemacht hätte, hätten wir das auch zeigen können. Deswegen sorry an der Stelle, dass es leider abbricht. Beziehungsweise, dass wir da nicht alles mitteilen konnten, was wir vor Ort live gelernt haben.
Ja, der Frank hat nämlich noch ein paar coole Geschichten erzählt. Eine davon, das fand ich persönlich sehr schön, dass sein Vater bereits Automatenaufsteller gewesen ist und er diesen Berufsweg auch eingeschlagen hat. Das fand ich irgendwie ganz schön und ich persönlich, Automatenaufsteller, das ist so obskur, dieser Beruf, dass man Automatenaufsteller ist.
Das zeigt ja auch so ein bisschen, wie nah er da wirklich dran ist, ne?
Ja, ich fand es generell einfach schön. Also das war toll und er hat uns auch netterweise in seine Arcade eingeladen. Also das nächste Mal Retro Boys on the Road wird wohl ein bisschen weiter weg sein. Also wir werden diese Einladung sicherlich annehmen. Und dann quatschen wir noch mal ein bisschen genauer mit ihm und dann werden wir davon berichten, wie toll das da ist.
Cool, ich freue mich drauf.
Das wird heiß.
Auf jeden Fall.
Retro Boys meets Retro Nerds. Okay. Automatenaufsteller. Schöner Ausbildungsberuf.
Ist das eigentlich IHK-mäßig? Also geht das?
Abgefahren.
Aber Automaten, die Kultur vorantreiben. Also nicht nur so Tabakautomaten. Nein, man kann auch schöne Automaten aufstellen.
Geldautomaten zum Beispiel.
Spielautomaten. So hier die mit diesen sich drehenden Scheiben, wo man Fünfer reinsteckt und dann ja, ein Heiermann früher und dann verliert man alles und dann wird man spielsüchtig und dann verlässt einen die Frau und dann weiß man nicht mehr, was man machen soll und dann landet man irgendwann auf der Straße. Ach, das ist schon ein schöner Beruf.
Ja,
nein, das war jetzt viel fieser, als ich es eigentlich
auch meinte. Ein Stück zumindest Kneipenkulturgut.
Ja, irgendwie schon. Und es gibt ja auch andere Automaten und ich glaube, da hängt viel mehr sein Herz dran. Aber ich glaube, am meisten hängt sein Herz tatsächlich an Flippern. Das ist so sein,
yep.
Das hat er auch erzählt, das ist so sein Ding. Hm. Von denen hat er auch ein paar. Ich habe nicht mal einen.
Ich auch nicht. Ich habe auch, glaube ich, noch nie ernsthaft länger an einem Flipper gestanden, wenn ich ehrlich bin.
Ach, das lohnt sich schon. Nicht nur digitale Flipper machen Spaß.
Ja, kommt man so selten in die Gelegenheit.
Leider. Das stimmt. Heutzutage ist das schwierig.
Dann sind wir wohl nächstes Mal zu dritt unterwegs, dann hat Tobi auch die Gelegenheit.
Ja. Yes. Tobi kommt mit ins Retromobil und dann geht's los.
Wir waren nicht nur zu dritt, wir waren teilweise sogar zu viert auf dem Pixelpokal.
Weil, wo übrigens auch teilweise Frank nochmal Dank gilt. Frank
genau.
Gilt Dank. Also, es reimt sich jetzt, ist das cool oder schneiden wir das? Wir lassen es einfach das drin. Das ist
super cool. Eins führte zum anderen. Frank, der hat nicht nur Wissen mitgeteilt und Geschichte mitgeteilt, sondern auch Kontakte geteilt. Da hat er den Björn von den Retro-Nerds mal sich herangezogen, dass er uns noch mehr erzählen konnte.
Weil der, Zitat Frank, so ungefähr, sich besser mit Videospielen auskennt. Mhm. Ne? So war das doch.
Und das war der Tenor, ja.
Und weil der auch Videospiele testet.
Also ein von direkt an der Quelle.
Genau.
Hat er uns da verschafft.
Und der Björn, der kam dann noch mit dem Sebo um die Ecke.
Mhm.
Und den könnte man tatsächlich sogar kennen.
Wer regelmäßig Gaming-Podcasts hört und Insert Moin regelmäßig hört, der könnte den tatsächlich kennen, denn eigenen Angaben zufolge, er hat darauf bestanden, dass er kein Mitglied, also kein, also dass er nicht wirklich zu Insert Moin gehört, aber dass er schon öfter als Gast da war. Und zu dem Zeitpunkt waren das 12 Gastauftritte bei Insert Moin von Sebo.
Also nicht Stammredakteur, aber Teil der Einrichtung.
Ein quasi Freelancer.
Und auch da ist ein Interview entstanden. Das würden wir jetzt auch einfach mal uns anhören.
Da hat die Technik auch mitgespielt. Also wir haben da ordentlich Material zusammenbekommen. Das war auch sehr launig und wir sind richtig in Redestimmung gekommen. Da haben wir also ein paar mehr Minuten.
Wann sprechen wir uns wieder ungefähr?
Sagen wir mal so, ich guck mal gerade auf mein nacktes Handgelenk, wo ein Uhrabdruck ist, halbe Stunde. Ich glaube, das müsste hinkommen. Okay.
Bis gleich.
Also, Mats ab. Einfach mal, also wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Ewig gestern traut sich einmal vor die Tür und kaum quatscht man jemanden an, wird man auch schon weitergeleitet. Also Markus und Philippe sitzen hier gerade und haben wen an der Strippe?
Hi, ich bin Sebastian, eigentlich heiße ich Sebo und vielleicht, wenn man irgendwann mal Insert Moin gehört hat, kennt er vielleicht Sebo McPowers. Da bin ich ab und zu Gast und erzähle was über obskure japanische Videospiele oder Bücher.
Ja, hi, ich bin Björn und bin hier mit den Retro-Nerds aus dem Münsterland. Ein paar Arcade-Automaten mitgebracht und auch Insert Moin-Fan und Hörer. Ja, und so sind wir über den Weg gelaufen hier.
Demnächst bestimmt auch ewig gestern.
Ja, selbstverständlich.
Sehr gut. Ja, wir sind noch sehr klein. Wir fangen gerade erst an. Aber ja, 5 Folgen haben wir jetzt zusammen. Und wir haben jetzt gerade gehört, du bist Spieletester.
Ja, so auf freiwilliger Basis. Ne? Ich mache so ein bisschen... Hab mir so damals aus der Happy Computer Zeit und so, da hast du halt immer die Leute, da kennt man so die alten Leute und denkt so, hier, wenn du so liest hier Lenhardt und Anatol Locker und diese alle heißen, denkst du, oh cool, was möchte man ja später auch irgendwann mal machen. Und dann hatte ich irgendwann mal die Gelegenheit und bin gefragt worden aufgrund irgendwelcher Bewertungen, die ich gemacht habe auf dem Portal, Filmportal. Und jetzt unter filme.de teste ich dann halt die Videospiele. Ne?
Okay.
Hab da so ein kleines Team, was ich verwalte. Bin für die zuständig und dann fragst du halt die Muster an und knüpfst die Kontakte zu den Agenturen und schreibst entsprechend Tests und ja, das Ganze drumherum.
Und was testest du? Also durch die Bank oder nur PC oder Konsole?
Nee, bei uns eigentlich ist so der wie die Seite schon sagt, Filme, also hauptsächlich Spiele, die so ein bisschen Filmhintergrund haben.
Okay.
Ne, weil Videospiele und Videofilm und Film wächst ja immer mehr zusammen. Und wir gucken halt, dass du möglichst so Sachen bekommst, die so ein bisschen die Brücke schlagen von Videospiel zu Film.
Sowas, ne? Wie Until Dawn oder Detroit?
Ja, zum Beispiel sowas. Ne? Das ist da so ein bisschen, das ist natürlich dann die Top-Titel, um sowas zu machen. Aber wir nehmen auch Independent-Spiele, alles Mögliche, wo wir meinen, das ist ein Test wert oder das vielleicht auch mal über einen AAA-Test hinausgeht, ne? Wo wir einfach der Meinung sind, sollte man einfach mal ansprechen und der Gaming-Szene so ein bisschen. Oder Gaming-Szene in Anführungszeichen eigentlich, ne? Die Gaming-Szene, ja, kann man so mittlerweile gar nicht mehr sagen. Also betrifft ja so viele Leute.
Ne? Und, also die Schnittmengen sind ganz riesig. Genau,
sind riesengroß. Okay. Ne? Und da versuchen wir so ein bisschen die Brücke zu schlagen.
Was ist denn für euch hier so das Erlebnis, was ihr hier haben könnt beim Pixel-Pokal?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich bin hier hingekommen, ich wusste gar nicht, was mich erwartet.
Ich komme jetzt auch nicht.
Ja, da sind wir drei. Ja. Bei mir geht's genauso.
Ich komme ja auch direkt hier aus Hannover und ich habe schon länger davon was mitbekommen. Das war ja ganz am Anfang mit einer Faust in Linn und dann war es dann eine Zeit lang am Schwarzen Bären, da im Zentrum.
Ja.
Und habe mich heute hingetraut und ich hatte eigentlich ein bisschen Schiss, weil ich ja keinen hier kannte und alleine wollte ich eigentlich gar nicht. Und dann hat der Björn aber Bescheid gesagt, er würde wo kommen.
Ja.
Und dann habe ich gesehen, dass man hier, wie heißt das hier? Dance Next? Scheiße, wie heißt das?
Dance Revolution?
Ja, Dance Fast Revolution. Aber ja, also, es ist nicht Dance Revolution. Ich müsste ja die Promo für den machen, ich habe ewig mit dem geredet.
Ja, ja.
Auf jeden Fall gab es dann sowas da und das habe ich früher unheimlich gern gedacht. Okay, das ist da, Björn ist da, dann gehst du doch mal hin.
Deswegen ist er auch so außer Atem.
Jetzt gerade, ne? Ja, das
oh, okay.
Ich sitze ja auch komplett durchgeschwitzt. Ich kann es nicht mehr.
Ja, ihr könnt es aber nicht riechen, das ist der Vorteil.
Ja, es gibt keinen Riech-Podcast, alles gut.
Er freut uns.
wir schicken so Scratch-and-Sniff-Karten an alle, die bestellen.
Ja, wie bei Larry früher.
Ja, das war großartig.
Ja, am Yacht nach Liebe war das, dann wird ja Scratch-Karten.
Ja.
Genau, und bin dann einfach hier hingetingelt, ja, und jetzt haben wir uns eine Runde umgeguckt und du hast eine Runde Arcade-Automaten mitgebracht.
Ja, genau.
Nebenan sind irgendwie alle möglichen alten Konsolen aufgebaut. Ich habe das erste Mal im Leben ein richtiges, echtes Neo Geo gesehen.
Habe ich auch. Ging uns genauso.
Und ein Jaguar direkt daneben, voll geil. Und Und ich wollte eigentlich auch noch eine Lotus spielen, das hatte ich auch nochmal Bock drauf.
Auf Amiga?
Ja, obwohl ich habe es immer auf Atari gespielt, ich bin ja Atari-Kind, aber ich hätte es dann auch auf Amiga gespielt.
Okay, ja, mach das aus.
Wir müssen spielen.
Nee, mit Atari-Leuten. Leute, die Amiga hatten, sprechen doch nicht mit Atari-Leuten.
Ja, so ist das eigentlich.
Das stimmt. Wir kommen Atari war böse, ne?
Aber das ist ja jetzt ein bisschen, vielleicht kann man das inzwischen
verstehen. Ja, mittlerweile geht's. Das ist so wie Sega und Nintendo. Früher ging das auch nicht, jetzt kann man beides mögen.
Ja, jetzt kann man zusammen einen Podcast machen, das geht auch.
Ja, richtig.
Ja, und genau, und dann das gibt's. Und dann gibt's eine Menge aufgestellte Konsolen, haben wir ja gerade schon gesagt. Und es gab vorher noch eine Cosplay-Geschichte.
Ja, genau.
Mit Cosplayern auf der Bühne. Und es gibt wohl noch irgendwie ein großes Wettbewerbsding mit Preisen. Ja. In dem Raum war ich aber noch gar nicht, weil ich total unkompetitiv bin. Hast du dich da mal umgeguckt?
Nee, ich war vorhin in dem Smash Brothers Raum. Da gibt es ja auch noch so riesen Raum, wo die Smash Brothers spielen auf einer riesen Leinwand. Und ganz schön auf der großen Bühne fand ich diese Zusammenfassung von den Jahren. Und quasi so immer so Highlight-Spiele rausgepickt zu den jeweiligen Jahren. Und dann halt immer schön passende Musik dazu. Das ist eigentlich sehr gut gemacht.
Ne? Ja, das stimmt, das ist schön gewesen.
Also ein wirklich schöner, man kann sich so einen schönen Überblick verschaffen so über alle möglichen Sachen. Ne? Sowohl Konsolen, Automaten, Arcade-Automaten, alles Mögliche.
Heimcomputer.
Jede Menge Nerds.
Ne? Ja, man kommt ganz gut ins Quatschen. Ich habe es mir eingefallen. Ja. Ich habe Dance Mania X, heißt das Ding. Hat gerade mit dem Typen geredet.
Michael Leister.
Okay, der macht die Software tatsächlich und macht so ein bisschen Promo. Und fand ich total geil. Ich habe ihn dann auch gleich vatermaßen mal VFP gesehen. Kennt ihr von euch VFP?
Ah, okay. Sagt mir nix.
Ist ein amerikanischer Indie-Film, der in einer dystopischen Zukunft spielt, wo Gangkämpfe mit Dance Dance Revolution ausgetragen werden. Und den kannte er natürlich. Und noch geiler war, er meinte, ja, die drehen jetzt, ich wusste noch nicht, was es im zweiten Teil gibt, die drehen gerade einen dritten Teil und die haben eine Cross-Promo mit dem Teil unterwegs. Ganz cool, ja, da bin ich ganz ins Gespräch gekommen, also echt nett.
Also man merkt auch schon, dass der Anspruch der Veranstalter hier, Leute zusammenzubekommen, ne? Couch-Koop ist irgendwie besser als übers Internet, dass das irgendwie so ankommt, dass man auch wirklich ins Quatschen kommt.
Ja, wenn ich so an früher denke, da hattest du immer so diesen Beigeschmack, ja, Gaming, die Gamer, spielen macht einsam und brutal, aber gerade durch dieses gemeinsame Spielen, du lernst halt so viele Leute kennen, irgendwo auf einer Convention oder online und triffst dich mit denen und ja, man knüpft halt neue Freundeskreise und so. Also ich kann das eigentlich nur Gegenteil berichten.
Was ist für euch so das Angebots-Highlight hier auf diesem Pixel-Pokal?
Dance Mania X.
Schwierig. Ich finde es wirklich alles ziemlich interessant. Was ich echt beeindruckend fand, war wie gesagt diese Zusammenfassung auf der Bühne. Das ist halt wie so eine kleine Zeitreise, die dir so ein bisschen zeigen, ach ja, stimmt, den Titel, den hatte man wieder irgendwo im Hinterkopf noch, aber schon längst wieder verdrängt. Und dadurch, dass du dann wieder die Musik dazu hörst, kommt es wieder hoch und dann denkst du dir, ach, zu deinem Pile of Shame, der zu Hause rumliegt, könnte man doch mal wieder die alte Konsole ausgraben und der vielleicht Pile mal wieder damit anfangen.
Ja, wenn man die alten Konsolen dann noch mit zupackt, das wird ja nicht kleiner.
Nee, leider nein.
Also wir haben jetzt tatsächlich für eine unserer letzten Folgen erst Revenge of Shinobi alle nachgeholt.
Ah, geil. Geile Spiele. Also vor allem die Musik.
Die Musik ist unfassbar gut. Ich hab den Soundtrack auf Vinyl, also unglaublich guter Soundtrack. Gut, ja.
Apropos alte Konsolen, hier vorne steht McWill um die Ecke. Der ist mir mal aufgefallen durch den Podcast hier von Gronkh und Onkel Jo. Und zwar baut der wunderbare Displays in alte Konsolen ein.
Ja, habe ich gesehen.
Und das Ergebnis habe ich bisher live noch nie gesehen, aber es ist wirklich der Hammer. Also wenn man sich das anguckt, wenn du siehst, wie die Dinge aussehen oder vor allen Dingen mit VGA-Anschluss, da haben wir einen entsprechenden Monitor dran, ist irre, was man da rausholen kann. Ne? Ist natürlich immer schade, wenn du solche Leute hast, die so eine Mühe da reinstecken, dass die wenigsten dann bereit sind, dafür die entsprechenden Preise zu bezahlen. Weil er macht sich dann eine unheimliche Mühe, ja, die passenden Displays raus und. Ne? Ist, ja genau, ist eine reine Liebhabersache. Ne? Und entweder bist du halt bereit dafür, dann ein bisschen zu investieren und hast ein super Ergebnis oder lässt es halt bleiben. Ne?
Aber ja, gerade in Zeiten von, wie heißt das, gibt ja alle möglichen Retro-Gaming-Devices. Nee, gar nicht die Minikonsolen, also auch für unterwegs. Ja. Ob's jetzt, wie heißt denn das, von Retrobit? Dieser,
du meinst den Game, ne?
Diesen Gameboy-Klon quasi mit den vier Buttons. Genau. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt.
Wo, so Emulator-Handheld.
Genau, wo du ein Raspberry Pi Zero reinbaust. Ich habe das Ding auch zu Hause, ich habe mir das auch zusammengebaut, wo ein super guter, knackscharfer Screen drin ist, in einem Gameboy-Gehäuse quasi. Und ich habe wirklich kein technisches Talent und habe das ohne Probleme zusammenbauen können, kann ich dann bis zu einem gewissen Grad natürlich verstehen, dass das wirklich für Liebhaber ist.
Ja, definitiv. Aber
auf der anderen Seite habe ich auch ein Super NT und ein Mega SG zu Hause und also die kosten auch verdammt viel Geld. Mhm. Und da sagt auch jeder Zweite, ja, ein Raspberry Pi reicht doch auch. Ja, ja klar.
Und das Gefühl ist ja.
Genau.
Das ist es, ne? Also entweder hast du deine Emulation oder du willst wirklich die Haptik von den Originalen haben. Das ist halt einfach so ein Nerd-Ding.
Das ist wirklich ein Nerd-Ding, ja.
Es ist einmal so diese Haptik am Controller. Ja. Man weiß genau, welcher Tastendruck sich wie anfühlen muss, damit es richtig läuft. Und dann gibt es auch dieses The Way It's Meant to Be Played. Ja. Also wie in welcher Geschwindigkeit es läuft, welche Slowdowns wann gibt. Ne? Also ob ein Emulator immer in die Knie geht oder nie in die Knie geht, das kann ja immer noch abweichen vom originalen Spielgefühl. Deswegen, wenn so ein Lynx nochmal ein bisschen aufgebohrt wird, ein schöneres Display bekommt, bleibt sehr, sehr viel vom The Way It's Meant to Be Played erhalten.
Genau.
Und das Lynx hat ja auch eine sehr ikonische Form. Also alleine, dass man es von beiden Seiten spielen kann, ist ja das total abgefahren. Ein
gutes Feature, ne? Ja. Linkshänder, Rechtshänder, ja.
Ja, ja, absolut, absolut.
Ja, da können wir auch nochmal drauf zurückkommen. Das ist ja das Coole hier, dass die ganzen Konsolen tatsächlich rumstehen. Ja. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe das erste Mal hier ein Neo Geo gesehen und ein Jaguar. Ich habe so gar nicht so die riesen Konsolenvergangenheit. Ich war immer Computerkind. Wir hatten, glaube ich, 85 oder sowas schon den Atari ST. Papa hat ihn aus Schweden mitgebracht und hatte einen Hacker direkt kennengelernt, Stan, der dann auch in unser Kaff gezogen ist. Da war ich dann immer versorgt. Und es gab dann aber keine Konsolen für mich. Also meine erste war, glaube ich, der Game Boy, die ich dann geschenkt bekommen habe. Und dann, erst die PlayStation 1 war es dann bei mir. Ja. Und ich habe das alles dann in Internetzeiten nachgeholt. Als wir hatten so ab 96, 97 Internet und da gab es auch Emulatoren. Und da habe ich halt den ganzen Kram, von dem ich in der Powerplay damals gelesen habe, am Computer quasi nachgeholt. Und es ist schon ganz geil, dann endlich mal ein Neo Geo hier stehen zu sehen und anfassen zu können und sowas.
Das ist auch heute immer noch sauteuer. Ja. Also ich hätte sehr gerne ein Neo Geo, also aber nee.
Ich hatte früher einen Bekannten, der hat wirklich, ich sag mal so, sein Hauptlebensding war eben Geld zu investieren für Videospiele und so weiter und so weiter. Ne? Und der hatte alles Mögliche zu Hause. Aber kannst du sagen, der hat sich halt nur von den Sachen ernährt, die ihm halt zum Überleben gereicht haben. Er hatte auch nur die nötigsten Sachen zum Anziehen. Aber dafür wirklich immer alles an Konsolen zu Hause und alles an Computern zu Hause, was man sich vorstellen konnte. Und da konntest du die Sachen halt immer mal anschauen.
Auch der Geist braucht Nahrung.
Ja, definitiv.
Was sind denn so von euch beiden die Lieblingskonsolen? Was ist deine Lieblingskonsole?
Das Dreamcast.
Dreamcast?
Ja, Dreamcast ist meine Lieblingskonsole. Ich habe das Ding total geliebt. Ist mir, glaube ich, wirklich relativ zum Release gekauft und hatte dann kein Geld mehr für ein Spiel. Und musste dann einen Kumpel überreden, der mit war und der gar keinen Dreamcast hatte, mit mir dieses, da gab es so ein Hoverboard-Spiel ganz am Anfang. Ich weiß nicht, wie das heißt. War auch nicht wirklich gut, aber die hatten nur die zwei, drei Spiele da. Das war das Einzige, was ein bisschen was getaugt hat. Und da hat ihn überredet, das mitzubezahlen, weil dafür hat mein Geld noch gereicht, weil der könnte es ja bei mir ganz oft spielen. Und
nur Retro-Konsolen jetzt, oder?
Nö, kannst du auch. So.
Kannst du auch okay. Also nee, Dreamcast ist tatsächlich bis heute meine Lieblingskonsole. Oh, also, die habe ich ganz, ganz lange geliebt. Weiß ich nicht, hat so einen großen Platz in meinem Herz. Warum auch immer.
Ja, so ein legendäres Gerät, ey. Ja. Also wie sauber die Grafik aussah, wie viel möglich war schon damals, ist schon krass.
Ja, war einfach nur schlecht vermarktet, ne?
Das war halt einfach zu früh. Internet-Gaming war halt da noch nicht so.
Das Ding war seiner Zeit weit voraus.
Vor allem, wenn du auf Shoot'em'up stehst, so, ich spiele unheimlich gerne Shoot'em'ups, da kommst du halt um die Dreamcast nicht drum rum.
Ich war vorhin tatsächlich das erste Mal seit langer Zeit wieder von der Dreamcast und wir haben Powerstone gespielt.
Oh, Powerstone ist es.
Powerstone 2, glaube ich. Ich habe gedacht, okay, also das sieht jetzt so schlecht oder so alt gar nicht aus.
Auch die Shoot'em'ups teilweise werden ja noch ein paar entwickelt. Vom NG Dev Team, glaube ich, die machen auch heutzutage noch Sachen dafür. Und die sind da halt so bockschwer. Aber immer
die Shoot'em'ups halt so sind.
Ja, genau.
Meistens zumindest.
Du musst halt irgendwie die Level auswendig lernen. So, das hat man heutzutage verlernt, würde ich jedes Spiel, so jedes Tutorial an die Hand nimmt.
Ja.
Und dann kriegst du halt so einen alten bockschweren Shooter vorgesetzt und dann denkst du erstmal, oh, nach 10 Sekunden bin ich erstmal tot. Ne?
Ich habe das bei dem Mini Mega Drive gemerkt und ich habe, glaube ich, 2 Minuten überlebt. Und dann habe ich gefrustet, die Zeit ist mal zur Seite gelegt. Da habe ich, glaube ich, einfach nicht
mehr also den Nerven. Bei dir Dreamcast definitiv so.
Ja, Dreamcast.
Ja, bei mir ist so, unterschätzt so, sind die alten Konsolen, die hat mich absolut weggehauen, die PC Engine. Ne, als ich die damals importiert habe, das war unfassbar gut. Ne? Wenn man so einen A-Type gesehen hat, das sah wirklich genauso aus wie der Automat. Okay, du hattest 2 Steckmodule, aber ne, war dann auch egal. Und bei den neuen Konsolen, muss ich sagen, mittlerweile steht bei mir ganz oben die Switch. Auch wenn die hardware-technisch nicht, vielleicht nicht so gut ist wie die anderen, aber irgendwie wird die am meisten gespielt.
Also ich hab tatsächlich gesagt, ein Black Friday erst eine Switch. Ja. Und ich muss auch sagen, also ich bin ja eigentlich ein Xboxler, aber die
die Switch.
Amiga, Xbox, geil. Was stimmt ja. mit
dir? Ja, vor allen Dingen die Sachen, ich sag mal, du hast so eine riesen Indie-Spiele-Quelle auf der Switch.
Ja, das ist echt viel. Echt krass. Ja. Und die Bespielbarkeit, die ist ja auch krass. Also ja. ob man jetzt unterwegs ist oder nicht, ja. mit einer Xbox wird es schwierig oder mit einer PS4.
Ja, genau. Ja. Nimmst das Ding halt überall mit und ja, packst in den Dockingstation wie zu Hause weiter. Ist einfach ein cooles Konzept.
Auf jeden Fall, ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwie brauche, aber ja. seitdem ich sie habe, ist die schon fast jeden Tag in Benutzung.
Ja, definitiv. Kommt ja auch sehr viel raus. Ich sag mal, du hast auch unheimlich schnell irgendwelche PC-Sachen, die auf der Switch rauskommen. Ne?
Teilweise auch noch physisch. Also ja. das finde ich auch toll, dass die tatsächlich auf Cartridge kommen.
Ja, stimmt.
Und nicht nur im Online-Store sind. Das ist für mich als auch Sammler schon ganz schön.
Ja, definitiv. Stimmt.
Okay, und eure Lieblingsspiele?
Oha. Of all time?
Ja, ja.
Klar. Ultima 7, Deus Ex und Space Quest 3.
Das originale Deus Ex?
Ja, das originale.
Okay.
Das ist total schlimm, das sind immer fürchterlich alte Sachen. Das sind die, wo ich glaube ich so, oh, ein System Shock. Wo ich so die wärmsten Erinnerungen dran habe. Das war, weil ich halt, wie alt war ich, dass es rauskam? 90er. Also irgendwas zwischen 13 bis 15, 16 Jahre muss ich alt gewesen sein. Und das sind halt so die Sachen, die so viel neu gemacht haben damals. Und also ich weiß noch, bei System Shock, dass es da auch eine Virtual Reality gab, in die man eintauchen konnte, fand ich total geil. Und das Setting war so super. Und bei Ultima 7 gab es einen Hack dafür, oder keinen Hack, du konntest, wie nennt man das denn, diesen Developer-Code, in diesem Developer-Menü konntest du rein, über einen Code eingeben konntest. Und dann konntest du tatsächlich in der Spielewelt alles einpacken. Also du konntest Häuser Stück für Stück auseinandernehmen, in deine Tasche packen und die woanders wieder aufbauen. Und hast dann quasi mal wie ein eigenes Spieler drin. Das fand ich super. Und ja, Deus Ex, wegen der coolen Kombination außer halt Rollenspiel und Shooter und dieser totalen Freiheit, die du hattest. Ja. Und Space Quest 3, weil ich damit Englisch gelernt habe. Das ist ganz wichtig.
Okay, cool.
Ja, mit Buch damals, ne? Das ist auch so.
Ja. Ja, ich habe mich halt, wir hatten das Spiel neu und
auch wieder ein positiver Punkt für Videospiele, ne? Man kann Englisch lernen.
Ja, mein Vater war so ein Musiknerd damals. Deswegen hat mir der halt in Atari nicht in Amiga, weil der hat nämlich eine MIDI-Schnittstelle drin.
Ja, okay.
Und da konnte man halt mit dem Synthesizer, wir hatten den MT32 von Roland dann auch dran geklemmt und der Atari klang halt immer so scheiße. Und mit dem Ding, ja, ist halt so. Ne?
Ja,
und dann hast du plötzlich ein Orchester.
Der Amiga klang gut.
Ja, der klang ganz gut. Und dann hast du halt wie so ein Orchester in deinem Computer plötzlich. Und dann haben wir das Intro angemacht von Space Quest. Und wie alt war ich da? 10 oder sowas? 10, 11? Und ich war total geflasht, das ist richtige Musik. Und dann war es auch noch ein Science-Fiction-Spiel und so. Und das ist aber halt ein altes Grafik-Adventure, das heißt, du musstest noch alles eingehen, was du machen
mit
konntest.
Mit Parser noch.
Ja, genau.
Oh, Adventure ist ein gutes Stichwort.
Und dann saß ich halt in den Sommerferien davor, ich konnte kein Wort Englisch, also ich kam danach in die 5. Klasse und fand das Spiel aber so geil. Und habe halt mir ein Lexikon daneben gelegt und habe alles nachgeschrieben. Okay, ich will diese Leiter mitnehmen, was mache ich? Was heißt nehmen? Ah, take, okay. Was heißt Leiter? Leiter, take Leiter. Hey, das funktioniert! Und danach konnte ich Englisch. Also deswegen ganz weit oben noch, wenn man alles...
Ja, cool.
Ja, sogar ziemlich gut mittlerweile, ne?
Ja, dann ich bin Englischlehrer.
Ja. Oh, okay, ja, das ist...
hat geholfen.
Ja, hat ein bisschen geholfen.
Hat geholfen. Dank Space Quest.
Hat mich geprägt, kann man so sagen.
Das ist schon eine geile Sache.
Jetzt so, Kinder, ich habe das neue Thema mitgebracht, Space Quest.
Ja, ich rate das meinen Schülern tatsächlich immer, wenn die ein bisschen schlechter sind. Zockst du, wenn ja, stell auf Englisch, das hilft.
Ja, ist doch wirklich so. Also bei mir, das ist halt schwierig, jetzt wirklich so All-Time-Favorites rauszukriegen.
Ich schalte immer nur so alte Sachen ein, ja, bei neuen
jetzt,
ist immer
jetzt
so viel.
Jetzt wirst du gleich sagen, oh, bei mir auch. Weil wenn du sagst Grafik-Adventure oder Adventure, dann kommt mir sofort Monkey Island in
Monkey,
den Sinn. Monkey Island. Oh, ja, richtig, Monkey Island. Alleine der Sound davon und so, wenn du den hörst, kriegst du sofort Gänsehaut.
Das ist total schlimm. Ich habe total oft in der Schule tatsächlich Monkey Island Ohrwurm mit dieser Klasse. Immer den von mir vom Lago-Embargo. Warum auch immer.
Und ein bisschen später, wenn ich da gerade vorne auf Samus blicke, ne, Metroid Prime war auch so ein Spiel, was mich echt geprägt hat. So. Fand ich wirklich richtig cool.
Prime war so Gamecube oder was war das?
War Gamecube, ja. Und dann halt der Wechsel von 2D nach 3D, ne, in First Person. War richtig, richtig cool.
Also, dass die Übersetzung mal funktioniert, das war bei Nintendo oft beeindruckend.
Ja,
also, Mega Man
nicht ist hinbekommen.
Mega Man ist leider daneben gegangen. Sonic, weiß ich nicht,
Sonic ist
nicht gespielt.
Auch nicht optimal, sage ich
aber
mal.
Aber gerade Mario und Metroid, das hat echt gut geklappt.
Du hast halt gemerkt, da sitzen richtig Fans dran. Oder?
Castlevania so hat auch nicht funktioniert.
Ja, wenn sie ihren, teilweise, wenn du irgendwo von warmen Gebieten in kalte Gebiete gekommen bist und der Helm ist geschlagen, dann konntest du sie halt kurz sehen in Reflexion auf dem Schirm und richtig, richtig cool. Also das sind halt so Sachen, so richtig Fanservice, sag ich mal. Ne?
Liebe zum Detail und zum
ganz
Fan.
Ganz genau, ganz genau.
Jetzt immer noch etwas Aktuelles empfehlen, was man auch noch tatsächlich sich einfach so kaufen kann.
Also ich habe, wir haben tatsächlich für eine Reihe, die wir machen in unserem Podcast, haben wir auch erstmal unsere Top 5 rausgesucht. Und das aktuellste Spiel, was ich da drin hatte, war Bioshock Infinite.
Ah, okay.
Das war für mich ein Spiel, was mich total beeindruckt hat. Aufgrund des von Elizabeth. Also wie man mit der interagiert und wie die einem während dieser Spielzeit ans Herz wächst. Das war,
ja, war super.
Hat mich total beeindruckt. Darum habe ich das aber auch das Aktuellste, was ich habe.
Das ist aber krass. Ich glaub,
ja, da musst du mich auch outen. So mit Bioshock, ich habe immer gesagt, ich will kein Bioshock spielen, das nicht mehr unter Wasser spielt.
Ach.
Aber Infinite habe ich nicht gespielt, aber ich höre von so vielen, dass er richtig gut war.
Also ich habe die anderen tatsächlich nie gespielt. Ich habe mit Infinite angefangen und das war ein Spiel. Ich konnte nicht aufhören zu spielen, das war völlig abgefahren.
Ja, wir haben ja so eine Top 10 neulich erstmal.
Ach du Scheiße, oh ja, ich habe dieses Jahr so
und
wenig
bei mir, gespielt. Also bei mir hängen geblieben ist, ich weiß jetzt auch nicht warum, aber ich fand, bei mir irgendwann hängen geblieben ist die Outer Worlds. Weil es hat halt diesen alten Fallout-Charme und das hat halt mich total getriggert, weil Science-Fiction, ne, Setting fand ich super, Story fand ich super, passte halt genau in mein Schema.
Ja, ja, bin neu, ne? Das ist ja jetzt
relativ neu, genau.
Genau, und es ist im Game Pass, würde ich als Xbox-Besitzer also wahrscheinlich einfach zu bekommen.
Ich hab tatsächlich wegen des Game Pass einmal reingespielt und war auch sehr an Fallout erinnert.
Ja, sind ja auch die Urväter von Fallout 1 und 2, die beiden Jungs haben es gemacht. Ne?
Mhm.
Da gibt es übrigens ein lustiges, wenn ihr dann da durch seid, gibt es einen lustigen Speedrun. Da ist jemand in 12 Minuten das Spiel durchgespielt, während die beiden Entwickler zugucken. Und die Reaktion von den beiden ist einfach nur geil. Wie hat er das jetzt gemacht? Und wieso skippt er die Story? Und wir haben uns auch so viel Zeit dafür gelassen. Das ist richtig geil, also wirklich cool.
Ja, wir fanden, glaube ich, beide, haben wir vorhin über gequatscht, das Fallen Order, das Jedi, wie heißt das, Jedi Knight Fallen Order? Ja. Oder was in der Richtung? Fanden wir beide
super. Star Wars,
Jedi Knight Fallen Order, irgendwas was Langes mit Fallen Order.
Irgendwie sowas. Mit Jedi und
Fallen Order. Ja, weil sie das einfach erstaunlich fluffig spielen. Also, das hatte so eine total gute Balance, die mir gefallen hat. Und ein bisschen Metroidvania-Aufbau, den ich sonst gar nicht mag, weil ich kein Freund von Backtracking bin, der mir da aber unheimlich gut gefallen hat. Und Story fand ich gut, Charaktere haben mir gefallen. Das war so, also jetzt kein Wow-Spiel, aber ich fand es halt dieses Jahr nicht das Angenehmste, was ich gespielt habe.
Also vielleicht ein Wow-Spiel, weil es von EA ist.
Das stimmt. Und ein Singleplayer-Spiel ohne DLC oder Kaufdinge.
Genau das meine ich. Also ja, wir haben auch neulich erst, wir haben eine Amiga-Folge gemacht und da haben wir, was haben wir denn da besprochen? Desert Strike? Ich glaube Desert Strike unter anderem, nur kurz, was von EA war. Und da habe ich nämlich noch gesagt, ein EA-Spiel ohne Lootboxen. Gute Zeiten waren das noch. Also.
Ja, definitiv. Ne? Und jetzt siehst du halt, bei dem Spiel gehen die wieder ein bisschen zurück zum Singleplayer, zur Singleplayer-Kampagne. Und vielleicht hat EA ja ein bisschen daraus gelernt, dass auch gute Singleplayer-Spiele sich mal wieder richtig gut verkaufen können.
Ich habe es mir gleich am Anfang auch tatsächlich gekauft. Ich habe es nicht vorbestellt, aber nachdem ich sehr gute Sachen darüber gelesen habe, habe ich es mir tatsächlich auch zum Vollpreis gekauft und habe es auch nicht bereut, weil es wirklich ein gutes Spiel ist.
Ja, wenn du Star Wars-Fan bist, dann es bietet unheimlich viel Fanservice.
Ja, ah, dann müssen wir nachher mit Mandalorian quatschen.
Und Baby Yoda.
So putzig.
Achso, nee, vorhin habe ich mir auch total spontan gekauft. Ich habe da war gar nicht gehypt und hatte aber irgendwie Luft und das hat mich komplett mitgenommen.
Ich du bist auch recht schnell durch, ne?
Ja, drei, vier Tage oder sowas. Ja. Fand ich ja, das ist halt auch schön. Ich glaube, es hat so eine 20-Stunden-Spielzeit ungefähr, weil es für mich, ich habe zwei Kids als Vater und ich habe echt nur Abendszeit zum Zocken. Das ist eigentlich total, das ist genau das, was ich eigentlich suche. Ja. Ein Single-Player-Spiel in der vernünftigen Kampagne, dass es nicht ewig lang geht und so, aber auch nicht so super kurz, dass ich mich ärgere, dass sie 60 Euro dafür ausgegeben haben. So. Also genau das.
Ja, und vor allem, dass es auch Spaß macht, weiterzuspielen. Ne? Ja. Weil oft kannst du so Sachen, ja, dann kommt wieder das nächste Spiel und dann so, ja, dann packt sich das andere Spiel einfach ein bisschen mehr. So, ne?
Ja, Shenmue liegt gerade rum und ist traurig, dass es nicht weiterspielt.
Ja, aber ist halt so. Ne? Entweder ist die Story und die Kampagne wirklich so gut, dass du einfach dran bleibst und spielst das Ding dann durch und denkst dir, wow, war ein cooles Erlebnis. Oder ja, ich sag mal, ja, schlechtes Beispiel jetzt, Assassin's Creed vielleicht. Ne?
Oh, na, ich fand's. Du bist ja nicht so begeistert.
Ja, geht.
Ich glaube, wir rennen den beiden Jungs gerade ein bisschen davon. Es geht vielleicht gar nicht so sehr um aktuell.
Ja, stimmt.
Es geht um Spiele, es geht um Retro.
Ja, und um maximal
alles erlaubt.
Abschweifen können wir super.
Oh ja.
Ja, wir haben ja auch so Content wie zum Beispiel über Filme oder über Musik oder, ne? Also es ist alles Mögliche dabei, da darf man auch mal abschweifen.
Ja, sehr gut.
Wir kommen ja immer wieder auf unser Ding zurück.
Jo, ich glaube, ich bin durch.
Oh nein, habe ich das Ganze jetzt angebaut? Tut mir leid.
Nein, alles in Ordnung. Also wir müssen bald los, nämlich in minus einer Stunde.
Ich finde es gut, dass eine unsichtbare Uhr kurz.
Ja, super, super nett, dass ihr euch Zeit genommen habt.
Ja, total gerne.
Also hört ewig gestern.
Die Reden war eine dicke Empfehlung unsererseits.
Ja, definitiv. Ja,
also ihr werdet da demnächst zu hören sein.
Wo findet man euch genau?
Überall.
Überall.
Also wir sind auf
iTunes, Spotify, Google Podcast, Podigy.
Danke, dass du das alles so schnell aufzählen kannst.
Ja, mag doch.
Also überall ewig gestern.
Ja, cool.
Auf Instagram, auf Twitter.
Schön.
Ja, dann packe ich mir das gleich mal in den Paket.
Stimmt.
So, danke euch für die Unterhaltung.
Ja, sehr gerne.
Das war großartig. Ja. Auf bald.
Gerne, danke.
Ciao.
Ja, also das waren also Björn und Sebo. Tatsächlich ein sehr aufschlussreiches und kurzweiliges Gespräch, das ihr da geführt habt. Ja, freue mich, die auch irgendwann mal kennenzulernen. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal dabei sein kann, wenn der Pixelpokal das nächste Mal stattfindet. Ja.
Fassen wir mal zusammen. Was nehmen wir mit vom Pixelpokal?
Also ich nehme mit, dass Norddeutschland endlich ein cooles Videospiel-Event hat. Das nehme ich mit. Ich nehme mit, dass da verdammt coole Leute rumlaufen, nette Leute und dass man das echt mal besucht haben sollte.
Kann ich nur bestätigen. Also, dass da Couch-Koop zelebriert wird, heißt nicht, dass da Couch-Potatoes koopen, sondern das ist schon eine gesellige Angelegenheit.
Klingt sehr breit gefächert, nach dem, was ihr so erzählt habt und vor allem sehr sympathisch. Nicht so überdimensioniert, sondern eher, ja, ich will nicht sagen klein, aber dieses klein, aber fein so mäßig.
Man könnte jeden anquatschen, es ist nicht anonym.
Ja, genau, es klingt nach einer sehr entspannten Atmosphäre so und einer sehr nahbaren Atmosphäre, also auch so, ne, was dieses Konsolending angeht, dass man die anfassen und bespielen darf, das ist, glaube ich, schon sehr besonders.
Nach alledem, was wir uns jetzt hier so reingezogen haben, haben wir eine gute Grundlage, um uns die Frage zu beantworten. Wie war es denn früher mit der Community? War es damals besser? Ist es heute besser? Ich gebe mal den Gesprächsball ab.
Naja, also früher war es...
Wir kennen doch deine Antwort sowieso.
Naja, also ich würde mal so sagen, früher war es nicht so gut vernetzt. Da hat man sich dann durchaus nochmal eher so face-to-face getroffen, aber das war ja auch genau hier der Fall. Insofern würde ich sagen, war das ja schon irgendwie eine Hommage an früher. Also mal wieder mit Gleichgesinnten zusammenkommen. Nicht er über
hat Hummerarsch gesagt.
herrlich.
Sehr witzig. Sich halt mal wieder auf persönlicher Ebene treffen und zu quatschen und nicht über irgendwelche Foren oder Chats oder irgendwie sonst wie zu kommunizieren.
Mhm. Ich würde auch sagen, früher war alles besser. Aber wie Regina auch uns erzählt hat, heutzutage braucht man sich nicht mehr zu schämen, dass man Gamer ist.
Stimmt. Das hat sie wirklich betont, dass man endlich mal aus der Schmuddelecke rauskommt, aus dem Halbschatten des seltsamen Nerds und sich an den Mainstream und an die Öffentlichkeit und ans Tageslicht wagen darf.
Denn Gaming ist heutzutage Mainstream.
Was würde ich denn dazu sagen? Ich würde sagen, früher war es besser und deswegen wird das früher durch eben solche Helden ins Heute hinübergerettet.
Also, das war sehr schön gesagt. Regine, du bist eine Heldin. Und auch Marco, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Das ist nämlich ihr Mitstreiter, den wir übrigens auch noch befragen wollten. Wir haben es leider nicht mehr geschafft. Wir mussten dann leider los. Aber das wird sicherlich nicht der letzte Pixelpokal, bei dem wir gewesen sind. Und wenn er nicht allzu sauer auf uns ist, der Marco, dann werden wir ihn beim nächsten Mal ein bisschen befragen.
Genau, das werden wir auf jeden Fall tun. Und vielen Dank erstmal fürs Zuhören und auch vielen Dank an Regine und Marco für ihre Zeit und natürlich auch an alle anderen, an Sebo, an Björn und an Frank. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Bleibt ein Drücker.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.